Plattenplausch. Der Podcast für Tischtennisfreunde.
Am 29. Mai 2023 und Erich, dieser Plattenplausch ist ein ganz besonderer. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Erich.
Ebenfalls, Lennart, auch dir den allerherzlichsten Glückwunsch.
3 Jahre Plattenplausch und ich glaube...
Wer hätte das gedacht?
Wer hätte das wirklich gedacht? Sei ganz ehrlich, hast du es gedacht?
Gehofft, aber nicht erwartet.
Ja. Und wir haben eben gerade überlegt, in welchem Intro gehen wir rein und das war, musste nochmal irgendwie kommen. Das war, ich glaube, unser erstes selbstproduziertes Opener oder Jingle oder wie man es auch immer nennt und damit hat alles angefangen und jetzt sitzen wir hier nach 3 Jahren und ich glaube irgendwie knapp 70 Sendungen und ich bin immer ganz baff, muss ich sagen, dass das sich doch so durchzieht, durch die Monate, durch die Jahre. Deswegen bin ich ein bisschen emotional ergriffen, schon am Anfang der Sendung, muss ich sagen.
Ja, ist Fakt, ja. Gehe ich mit.
Ich habe das erste Geburtstagsgeschenk, Erich, sage ich dir ganz ehrlich, habe ich schon ausgepackt. Noch nicht aufgemacht, aber ausgepackt. Und zwar war dein lieber Kollege von der Arbeit und mein ehemaliger Mitspieler zuletzt mal in Köln vor Ort hier. Und wir haben uns mal wieder ein bisschen die Kneipenkultur angeschmeckt. Und er hat mir wirklich wortwörtlich zum Geburtstag, zum Sendungsgeburtstag 2 Bierchen mitgebracht. Mhm. Und die müsstest du kennen. Nämlich Bergmann-Bier aus Dortmund.
Oh, harte Arbeit, ehrlicher Lohn steht da drauf.
Exakt.
Und ja, klar.
Davon werde ich mir jetzt erstmal eins aufmachen, weil es ist 9 Uhr, es ist Feiertag. Es passt wie Faust aufs Auge.
Und ja, wenn ich jetzt, wann dann?
Wenn ich jetzt, wann dann? Und Erich, wir haben uns vorbereitet in dieser Sendung, mehr denn je. Und ich glaube, wir waren auch richtig eisig in dieser Sendung. Also ich habe jetzt auch, die Organisation von so einer Geburtstagsparty ist ja oft so, dass man dann selber auch erstmal zur Ruhe kommen muss. Wenn der Tag dann da ist.
Und ich kann dir sagen, ja, dieser Punkt ist bei mir aktuell noch nicht erreicht, weil irgendwie hat sich gerade so in der letzten Stunde vor der Sendung, ich habe es gerade ja schon gesagt, ist mir hier die hausintern, ist mir die Therme weggebrochen. Ich stand da unter der kalten Dusche, dann, nachdem die Katie zur Einladungssendung fast ins Mikrofonkabel beißen wollte, ist sie jetzt hier wirsch über die Tastatur gelaufen und auf einmal war wieder der Ton weg. Das waren jetzt alles so Punkte, die man gerade für so eine Sendung nicht unbedingt braucht, wenn man, wie wir ja schon groß angekündigt haben, auch
einen Gast
eingeladen haben, dann braucht man sowas eben nicht.
Ja, und bevor wir zu dem kommen, und zu dem wollen wir ganz schnell kommen, weil es für uns natürlich auch was ganz, ganz Besonderes ist heute, Erich, habe ich nur 2 Sachen vorbereitet, um nochmal, also die habe ich mir selber so beim Durchscrollen irgendwie sind mir die so aufgefallen und da habe ich gedacht, die schreibst du mal auf, beziehungsweise rechnest du sie mal aus. Wir sind seit 3 Jahren on air und ich habe mir überlegt, wie viele Minuten musstest du mich oder ich dich, je nachdem, wie man sieht.
Wir uns
eigentlich am seltensten live wirklich und ganz hin und wieder mal live in Farbe, oft durch die Leitung, durch die stabile WLAN-Leitung Köln-Dortmund eigentlich hören. Was meinst du, wie viele Minuten haben wir in diesen 3 Jahren zusammen am Hörer oder am Mikrofon verbracht? Tipp mal.
3 Jahre, über den Daumen 60 Sendungen. Wir hatten eigentlich ursprünglich mal geplant, immer so eine Dreiviertelstunde. Es ist immer mehr geworden. 60 mal 60. 3.700.
Nicht schlecht. Bisschen nicht schlecht. Insgesamt sogar über 4.000 Minuten. Ich habe 4.074, ehrlich gesagt. 4.074 Minuten.
Hast du das addiert schön?
Ich habe addiert. Das war schöne Addition nochmal. Grundschulniveau, das konnte ich bespielen. Und zweite Frage, die ich auch noch mal so ein bisschen an dich stellen wollte, als kleines Geburtstagsquiz an meinen geliebten Mitplauscher. Was glaubst du, wie viel Downloads haben diese, ich glaube, knapp 70 Sendungen mit Spezialsendungen? Downloads im Sinne von, es wird ja gezählt und da wird sozusagen jeder Hörer, jede Hörerin, die einmal über eine Minute unsere Sendung angeklickt hat, angehört hat, was glaubst du über die 3 Jahre, wie viel gab es da insgesamt? Das ist ein bisschen schwieriger, so. Das habe ich auch nicht, gewusst oder geschätzt.
100.000.
Nicht schlecht.
Und?
Über 143.000. Ich glaube, 143.500 Hörerinnen und Hörer hatten wir. Die sind viele von denen natürlich zu absoluten Ultras geworden und hören uns seit jeher. Aber auch eine Zahl, ja, hört sich so ein bisschen an, als ob wir es irgendwie angeben wollen, aber ich finde es immer eher so, dass man so mit einer Demut darauf schaut. Als eher so ein Amateur-Podcast, der wir gestartet sind. Und deswegen nochmal erstmal ein riesengroßes Dankeschön. Ich glaube, uns gibt es auch deswegen so lange, weil wir so eine große und auch wirklich, ich finde, sehr
stabile Basis haben.
Sehr stabile Basis, das passt gut. Ja. Und für diese stabile Basis haben wir uns für diese Sendung einiges ausgedacht und wir haben ja zum ersten Mal auch zu wirklich rabiaten Werbemitteln gegriffen und einen kleinen Teaser produziert, so zwischen Tür und Angel. Und Erich, deswegen würde ich jetzt mal kurz an dich übergeben, weil...
Ja, weil meine Kernaufgabe bestand darin, unseren Gast vorzustellen, anzukündigen. Mhm. Und ich bin erst vorgegangen und habe komplett das Internet durchforstet und Zahlen, Daten, Fakten, wie man es so kennt. Und bin dann natürlich auf Fakten gekommen, die imposant sind, die fast furchteinflößend sind, was auch ein bisschen... auch einen Anteil daran hatte, dass ich jetzt total nass geschwitzt hier sitze.
Ja, deine Stimme ist auch ein bisschen höher als sonst.
Ja, warte, das legt sich gleich. Ich habe hier so Dinge aufgeschrieben, ganz kurz. Fahnenträger, Olympische Spiele, Rio 2016. Viermal Weltranglistenerster, 7 Champions-League-Siege. Man kann es so aufziehen. Ich bin dann aber heute um 20.43 Uhr doch umgestiegen auf eine andere Einleitung, die die denke ich noch ein bisschen besser passt, denn hier steht: harmonisch, nicht zu bitter, allerdings auch nicht zu extravagant, floral fruchtig. Passt alles zu Timo Boll.
Und damit herzlich willkommen im Plattenplausch, Timo.
Servus, hi. Floral, fruchtig, das könnte eine Beschreibung eines Kaffees sein.
Richtig, Timo. Ja, sicher. So steht's hier. In dieser Kaffeegeschichte, da standen so viele Wörter, die irgendwie zu dir passen. Deswegen dachte ich, versuche ich es mal so rum.
Warum floral jetzt zu mir passen sollte, das musst du mir noch erklären.
Ja, da kommen wir noch drauf.
Aber ich bin auf jeden Fall ein Kaffee-Junkie, ja. Trink sehr, sehr gerne Kaffee und auch auf allerhöchstem Niveau. Also tüftel da auch viel rum und von daher auch eine große Leidenschaft, das stimmt.
Ja, ich glaube, so wurdest du zumindest wahrscheinlich in deinen diversen Medienauftritten noch nicht angekündigt oder anmoderiert, oder?
Gut, wir sind ja etwas andere Podcast.
Ja, erstmal fantastisch, dass das auch so unkompliziert geklappt hat, Timo, dass du uns hier in dieser Geburtstagssendung beehrst, muss man ja schon sagen. Und deswegen die erste Frage geht natürlich dahin: Wie geht's eigentlich dir? Wie geht's der Schulter der Nation? Was macht oder wann können wir mit dem Comeback von dir am Tisch rechnen?
Ja, erstmal auch schön, dass ich dabei sein darf. Hab natürlich auch schon öfters mal reingehört und kenne euch beide ja auch gut. Und gegen Erik habe ich ja sogar auch schon gespielt. Lennart, ich glaube, wir haben noch nicht gespielt. Oder?
Doch, es war ganz kurz und schmerzlos im Doppel.
Im Doppel.
Ist in Ordnung, dass du das vergessen hast. Das hat ungefähr 8 Minuten gedauert.
Im Doppel, okay. Ja. von daher, der Schulter geht's auf jeden Fall besser. Ist echt eine hartnäckige Geschichte. Mhm. So ein funktionelles Problem. Kaputt ist irgendwie gar nichts, aber irgendwie. Wenn man anspannt oder wenn ich so diesen letzten Ruck gebe beim Vor- und Topspin, da wird es dann irgendwie eng in der Schulter und dann drückt irgendwas, der Nerv oder die Sehne, da läuft halt sehr, sehr viel zusammen und deshalb versuchen wir da alles gerade so ein bisschen wieder zu weiten und dass die Schulter wieder geschmeidig wird und die Schmerzen sind schon nicht mehr so groß und bin jetzt so in leichtes Tischtennistraining auch wieder eingestiegen und nicht einfach, weil man ist natürlich als Sportler ehrgeizig und ungeduldig und ich habe jetzt auch ein paar Mal schon die Jungs bei einem Bundesligaspiel so ein bisschen eingespielt und da muss mich der Physiotherapeut immer wieder ein bisschen mit dem Lasso einfangen, dass ich nur noch Konter spielen soll und das langsam aufbauen soll und macht natürlich wieder Riesenspaß, an der Platte zu stehen, aber ich soll das alles so ein bisschen nach Plan machen.
Ja, dich beim Vor- und Konter kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht so vorstellen. Ich erinnere mich gerade, ich in den Bachelorkursen an der Uni Ildesheim sagen wir immer, beim Konter ist eigentlich keine Rotation im Ball. Das liegt jetzt nicht so.
Das kannst du doch gar nicht, oder?
Ja, ich fühle mich auch nicht wohl dabei, das stimmt.
Muss ich mal vorbeikommen, wenn du dich einspielen sehen, wie Timo Boll kontert. Das habe ich glaube ich noch nie gesehen. Aber ja, dann wünschen wir natürlich erstmal gute Besserung und man kann es glaube ich nicht anders sagen. In Durban wurdest du wahrscheinlich vom Team, aber eben auch von vielen, vielen Zuschauern und Zuschauern am Fernseher, glaube ich, schmerzlich vermisst. Kann man nicht anders sagen. Eine WM ohne Timo Boll ist zumindest für mich jetzt irgendwie auch komisch gewesen, nach all den Jahren, die man das verfolgt oder mitbekommt.
Ja, meistens war ich ja doch irgendwie dabei und ja, gerade auch die letzte WM lief ja noch ganz gut. Und von daher hat es mir auch wehgetan, nur zuschauen zu können. Mhm. Aber wie gesagt, gehört dazu und ich meine, ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste, von daher kommt es immer öfters vor, dass es irgendwo zwickt und zwackt. Das muss man irgendwo auch akzeptieren. Aber ich bin schon noch heiß und hoffe, dass ich bei der nächsten WM hoffentlich wieder dabei bin.
Mhm. Hast du so ein Ziel, auf das du irgendwie schielst jetzt? Ich habe gesehen, Playoff-Finale ist ja auch noch ein bisschen Zeit.
Bevor du jetzt antwortest, Timo, du musst aufpassen, der Nico aus Saarbrücken hört auch zu.
Stimmt, der war auch mal. Ja, ich gebe mir auf jeden Fall alle Zeit der Welt und ich habe auch das Gefühl, meine Partner und der Verein, die geben mir auch die Zeit. Ich meine, es bringt jetzt nichts, irgendwie etwas zu überstürzen und dann fällt man wieder länger aus und deshalb versuche ich jetzt lieber wieder 100% fit zu sein und dann wieder voll durchzustarten, weil mein Ziel ist schon, mich irgendwie für die Olympischen Spiele zu qualifizieren und dafür muss ich dann auch echt Gas geben können und deshalb muss ich das auch vollkommen ausheilen und ja, im Moment mache ich viel Aufbautraining, viel Krafttraining, alle zwei Tage bin ich am Tisch und ja, deshalb ich kann es schwer einschätzen, wie schnell das jetzt geht. Ich glaube, wenn ich dann mal wieder fit bin, dann komme ich auch relativ zügig wieder rein. Ist nicht mehr so wie mit 20, dass man nach einer zweiwöchigen Pause schon Luftlöcher schlägt. So ist es irgendwie
nicht mehr. Das hast du häufig bewiesen, dass du da relativ schnell wieder fast zur Topform erreichst. Ne? Ich erinnere mich an das eine Turnier, wo du im Turnier das irgendwie geschafft hast, quasi mit jedem.
Es ist schon irgendwie in Fleisch und Blut so ein bisschen übergegangen. Mhm. Weil man genau irgendwie weiß, so auf das und das muss man achten, zumindest so auf die Basics und dann der Rest kommt dann schon wieder. Der Rest ist dann mehr so ein bisschen Spielpraxis, ja.
Da kann ich mich an einen Satz vom Lars Hilscher erinnern, damals in der Zeit, als ich mit dem Lars in Herne zusammen erste Bundesliga gespielt habe. Da kamst du auch aus einer längeren Verletzungspause oder aus einer Verletzungsthematik ins Training und dann war deine erste Einheit war mit Lars und da kam er dann nach anderthalb Stunden, hat er mich angerufen und meinte, Wahnsinn, der Timo, der hat zwei Wochen nicht gespielt, ich habe gerade anderthalb Stunden mit ihm trainiert, der hat drei Fehler gemacht.
Ja, wie kommt das, dass du so schnell wieder, also hast du da irgendwie einen Tipp für, ich glaube, das wollen viele wissen, jetzt gar nicht nur Profis, sondern ich glaube, dass viele jetzt in so einer Sommerpause oder nach so einer Sommerpause oder eben auch Verletzungspause ja an den Tisch gehen. Also ich habe immer das Gefühl, ich kann wirklich nur noch einseitig spielen zum Beispiel, also bei mir ist komplett.
Gut, du kommst, sorry. Ja. Also, das habe ich ja in unserem Teaser, in unserer Einleitung schon mal so ein bisschen. Also du kannst dir nicht vorstellen, Timo, wie wenig Rückhand. Also es gibt wirklich, ich glaube wirklich ganz wenige, die noch schlechter Rückhand spielen als Lennart.
Das ist
auf dem Niveau.
Richard Brause und Lennart Reking.
Ja, genau, die beiden, genau. Die haben die Rückhand nur, damit sie nicht umfallen.
Okay. Danke, Erich. Timo, es vergeht keine Sendung, wo ich nicht einen drüber kriege. Das war jetzt natürlich auch eine Einladung. Ich wollte nur sagen, das gibt wahrscheinlich auch noch ein paar andere Spieler neben mir, die zumindest nach einer längeren Pause Probleme haben. Oder eben, wie du selbst gesagt hast, so Luftlöcher schlagen. Hast du da einen Tipp oder ist es wirklich bei dir einfach so ein erfahrungsbasierter Rückkehr an den Tisch, dass du dann sagst, okay, kurz orientieren und dann habe ich wieder den Touch und das Timing für die Bälle?
Ja, wie gesagt, ich versuche mich dann auf so ein paar Sachen zu konzentrieren. Mhm. Das mache ich aber auch, wenn ich Topform habe. Also ich konzentriere mich eigentlich vor den Ballwechseln wirklich immer so größtenteils auf diese Basics, dass die stimmen und dann der Rest ist eigentlich relativ intuitiv und ja, von daher, ich weiß halt, wenn die Dinge, auf die ich mich da versuche zu konzentrieren, wenn ich das mache, dann funktioniert es einfach und Körperspannung zum Beispiel, Bauchspannung, tiefe Stellung, Handgelenk so ein bisschen nach unten, Ball vom Körper treffen. Ja, und auf viel mehr muss ich mich eigentlich gar nicht mehr konzentrieren, ja.
Ja, das hätte ich.
Das klingt einfach, ne? Dann machen wir das mal so. Dann machen wir das mal so.
Ja, aber das gut zu machen ist schon anspruchsvoll. Also es immer die Körperspannung zu halten, das ist schon ziemlich, also es hört sich sehr, sehr einfach an, aber es ist schon sehr anspruchsvoll.
Ja.
Also ich habe mir damit, ich habe das früher auch nie so richtig hinbekommen und das ist bei mir dann irgendwann so ausgeartet, dass ich wirklich bei jedem Training komplett Bauch immer angespannt habe. Auch beim Bälle aufsammeln, also auch zwischen den Ballwechseln, nicht nur während der Ballwechsel, sondern um mir das erstmal anzugewöhnen, ja.
Das ist ein ganz guter Tipp, weil ich finde das immer schwer, sowohl als Spieler als auch als den Jugendlichen das mitzugeben, wenn man sagt so, behaltet mal Spannung im Ballwechsel. Viele haben dieses Gefühl ja gar nicht. Vielleicht ist es wirklich eine ganz gute Idee, finde ich jetzt spannend zu sagen, man versucht überhaupt mal über so längere Zeit den Bauch anzuspannen. Das können ja die wenigsten gar nicht jetzt, weil sie nicht die Kraft haben, sondern weil sie das eben nicht ansteuern können, ne?
Ja.
Guck mal, Erich.
Ich glaub, dann, ja, aber da hapert es bei mir an, da habe ich zwei Aufgaben gerade mitbekommen, ne? Aber Timo, wo wir gerade bei Beweglichkeit und Spannung sind, wenn du jetzt so eine Phase hast, wo du nicht normal durchtrainieren kannst und nicht dein normales Programm absolvieren kannst, wie schaffst du es dann, dein Gewicht zu halten? Bist du da anfällig oder?
Ja, also ich esse vor allem auch sehr gerne und ja, ich habe dann mal ruckzuck auch 3-4 Kilo zugenommen gehabt. Aber ich bin auch sehr eitel und das passiert mir zwar ab und zu mal, dass ich 2-3 Kilo zunehme, aber bis zu einem gewissen Grad und dann, ja, wenn ich dann in den Spiegel gucke und irgendwann fühle ich mich dann nicht mehr so wohl und dann packt mich dann schon wieder der Ehrgeiz und dann hungere ich mich auch wieder runter.
Also regelst du das übers Essen oder machst du dann, bist du so ein, hast du einen Ausdauersport, den du auch so gerne machst, dass du ihn dann zumindest irgendwie einmal mehr ins Trainingsprogramm einbaust?
Beides eigentlich. Also ich fahre ziemlich viel auf dem Ergometer. Ich habe mir vor 3-4 Jahren so einen virtuellen Ergometer gekauft. Das heißt, man fährt in so einer virtuellen Radwelt und fährt dann auch gegen andere, die sich da auch angemeldet haben. Und da gibt es dann Gruppenfahrten, aber es gibt auch richtige Rennen. Also irgendwie jede halbe Stunde findet da auch ein Rennen statt. Und das ist schon irgendwie eine geile Challenge, wenn es dann irgendwie noch um den dritten Platz geht. Also da habe ich mich auch schon mal auf dem Rad übergeben, weil ich irgendwie einen Japaner im Zielsprint noch stehen lassen wollte, der die ganze Zeit nur im Windschatten gefahren ist und ich so einen Hals hatte.
Ach, stimmt, ich kenne das Programm, glaube ich, sogar. Dann merkt man, wenn man sozusagen im Windschatten bleibt oder auch die Steige und so, merkst du dann über die Wattzahlen zu Hause, ne?
Ah, jo. Genau, hast du weniger Watt. Und auch der Untergrund wird sogar simuliert. Also wenn du über Kopfsteinpflaster fährst, dann ruckelt es so ein bisschen. Und wenn es hochgeht, wird es natürlich schwieriger. Und das ist echt cool gemacht. Und das macht mir riesen Spaß.
Da kann man wahrscheinlich dann auch so das Wettkampfschwein so ein bisschen herausfordern, ne? Über den Ehrgeiz dann nochmal dann den Japaner stehen zu lassen.
Ja, es ist schon irgendwie so oft vorgekommen, dass ich eigentlich nur locker fahren wollte und dann irgendwie kam eine Gruppe dann vorbeigefahren und dann hängst du dich irgendwie dran und dann willst du auch dranbleiben, aber du merkst so, boah, die sind eigentlich ein anderes Niveau als du und dann noch eine Minute und noch eine Minute und am Ende bist du komplett übersäuert und komplett am Anschlag.
Aber ist das bei dir auch so eine, ist verknüpft mit so einer irgendwie Rennradsport-Affinität? Also, dass du, also ist das ein Sport, der dich sozusagen auch interessiert? Ist Tour de France, Giro d'Italia, jetzt auch die, ja, die große deutsche Rennradtradition, bist du da irgendwie im Bilde oder ist das eher ein Ding für dich so, dass du das nutzt, um dich da, ja, um einfach dich auszupowern?
Also früher habe ich schon, so Tour de France war, habe ich schon eigentlich fast jede Etappe geschaut, so zu Jan-Ulrich-Zeiten. Mhm. Miguel Indurain und Marco Pantani und so, diese Generation, die habe ich noch ziemlich intensiv verfolgt und dann, ja, kam das so ein bisschen alles auf mit dem Doping-Sumpf und klar, irgendwie hat man so ein bisschen das Interesse dann auch verloren. Mhm. Aber ja, mein Vater ist auch, ja, Hobby-Radfahrer, aber auch auf einem ziemlich hohen Niveau immer gewesen. Ist da auch immer, ja, fast so Profigruppen teilweise mitgefahren. Mhm. Und der hat mich da so ein bisschen infiziert, ja. Ja, cool. Ich meine, hier im Odenwald kann man auch echt gut fahren. Mhm. Und ja.
Ja, da war auch Frankfurt-Eschborn jetzt zuletzt, ne? Wie so eins dieser großen Rennen, das weiß ich noch.
Ja, hieß, glaube ich, mal rund um den Henninger-Turm. Genau.
Werbung.
Risikohinweis. Die nachfolgende Werbung stellt keine Empfehlung zum Kauf von nachhaltigen Investmentfonds dar. Wir stellen ausschließlich das Beratungsangebot unseres Kooperationspartners vor.
Ey, Erich, ich glaube, wir müssen den Lauscherinnen und Lauschern mal unseren neuen Kooperationspartner vorstellen, oder?
Vor allem, wenn man seine Kohle nachhaltig anlegen will und nicht so den Überblick über das Thema Fonds und so hat. Haben wir da wen?
Ja, mich betreut er schon seit einigen Jahren in Köln und ich bin da total zufrieden. Unser neuer Kooperationspartner Jan Mattis von der Kölner Versicherungsmakler GmbH.
Kein Wunder, dass du zufrieden bist. Der berät ja auch schon seit über 15 Jahren Kundinnen und Kunden im Bereich der Geldanlage und setzt aktuell stark den Schwerpunkt auf nachhaltige Investmentfonds, was ja in der momentanen Zeit mehr als angesagt ist.
Absolut. Und das Gute für alle Plauscherinnen und Plauscher ist, ihr bekommt eine persönliche Beratung und ihr spart euch dank der Kooperation mit uns den Ausgabeaufschlag bei Fonds komplett. Lohnt sich also auf jeden Fall.
Schaut einfach vorbei auf www.kölner-vm.de/plattenplausch und setzt euch direkt mit Jan in Verbindung.
Randa. Wir sind ja schon voll reingestiegen hier in die ganzen Sportthemen, bevor wir natürlich auch nochmal zurückkommen zu unserem Sport und wahrscheinlich auch nochmal zu einem anderen Sport, den wir besprechen müssen an so einem Tag. Würde mich voll interessieren, du bist ja super technikaffin. Wie gesagt, ich glaube, so einen technikaffinen Gast hatten wir noch nie hier in der Sendung, wo das alles so dermaßen durchgeflutscht ist von Anfang an. Bist du auch Podcast-Fan? Du hast ja zu unserer großen Freude, glaube ich, Erich, zu unserer sehr, sehr großen Freude gesagt, dass du sogar unseren Podcast mal hin und wieder reingelauscht hast. Bist du so ein, ja, bist du das Medium Podcast? Ist das was für dich?
Ja. Also ich höre jeden Abend zum Einschlafen einen Podcast.
Ich hoffe nicht unseren. Nee.
Dann also egal, es ist eigentlich egal, was ich höre. Ich schlafe immer ein.
Okay.
Vor allem abends. Aber ich höre auch auf Autofahrten Podcast. Also ich höre ziemlich viel Podcast, ja. Cool. Und da freut es mich natürlich, dass es auch den einen oder anderen, es gibt ja nicht viele Tischtennis-Podcasts. Und ihr macht das ja echt ganz, ganz witzig. Ihr ergänzt euch sehr schön.
Ja. Und
ja, von daher ja, habe ich schon viele Folgen auch von euch schon gehört, ja.
Ah, guck mal, Erich, das müssen wir ab jetzt beachten. Mhm.
Ja.
Dass die ganze Prominenz uns auch hört, das ist natürlich, haben wir wahrscheinlich auch zum Glück nicht immer im Kopf.
Wo du gerade über andere Podcasts sprichst, es gibt ja eigentlich so in der Podcast oder in der deutschen Podcast-Landschaft gibt es ja so zwei Fanlager. Also entweder hört man Gemischtes Hack oder Fest und Flauschig. Das sind ja so die beiden groben Richtungen. Und es gab doch auch oder es war doch mal geplant, eine Tischtennisaktion zu machen mit dir und dem Olli Polli, oder?
Genau, ja. Ja, wir waren da eigentlich schon sehr, sehr weit mit dem Olli Schulz, hatten eigentlich auch schon eine Location gebucht in Berlin, um das Ganze stattfinden zu lassen, hatten eigentlich auch schon einen Termin, ein Rahmenprogramm und leider kam dann auf einmal irgendwann bei meinem Management von seinem Management ja eine Absage, warum auch immer, ohne Grund. Olli hat sich dann bei mir auch gar nicht mehr gemeldet. Also es war schon ein bisschen komisch, ein bisschen seltsam. Weil wir hatten vorher eigentlich einen guten Kontakt gehabt, ab und zu telefoniert und hat sogar mal auf so einer Virtual Reality Brille haben wir schon mal gegeneinander gespielt, ein bisschen.
Vielleicht deswegen hat er die da verbrochen.
Der hat Angst gekriegt, der hat Angst.
Es,
ja, ja.
Es kann natürlich sein, nee, also war irgendwie ganz seltsam, ich verstehe es nicht, ja.
Ja, schade, es wäre auf jeden Fall ein gutes Ding gewesen. Vielleicht erinnert er sich irgendwie nochmal dran, beziehungsweise was heißt erinnern? Ich meine, du bist jetzt auch nicht der ungefragteste Mensch der Welt. Also das wäre jetzt, glaube ich, insgesamt für beide Seiten total ein gutes Event gewesen. Erich ist schon ganz unruhig immer auf dem Stuhl hin und her gerutscht und hat gesagt, wir müssen da hin, Lennart, wir müssen da irgendwie hin.
Also, ja, aber wir wollten auf den Zug, wollten wir irgendwie auch aufspringen und ich meine mich erinnern zu können, dass du, Lennart, da auch eine Liebeshommage verfasst hast und per E-Mail an das Management geschrieben hast, auch ohne Rückmeldung.
Nee, ich glaube, das war ein bisschen anders. Ich glaube, dass wir haben, ja, Timo, wir haben so ein, zwei, nee, sogar mehrere wirklich so, man muss es schon sagen, so sehr nette Ultras quasi, die uns eigentlich zu jeder Sendung Feedback geben, die auch jetzt schon bei so einem Zweitligaspiel zum Zweitligaspiel gekommen sind. Und wir haben da einige, die dann auch sozusagen selbstinitiativ sagen, wo sie uns sehen würden und manchmal auch so ein bisschen ungefragt quasi dann loslegen. Und die sind auch so.
Genau, und losgelegt haben.
Einer hat, glaube ich, gesagt, er hätte jetzt dem, nicht, dass es daran, aber es war, glaube ich, schon in der Phase, also nicht, dass es jetzt daran gelegen hat. Aber der hat irgendwie so, ich glaube, so ganz einfach über irgendwie einen Fankanal von Olli bei Instagram oder so geschrieben, Erich, du weißt es, glaube ich, noch besser, und hat irgendwie gesagt, er hätte noch eine Idee als Fan, wer das Spiel kommentieren
ja,
könnte.
Ja, das, ne? war eine riesen Hommage eigentlich an Tischtennis, an uns in Verbindung da irgendwie, dass man da was zusammen aufbaut.
Ja, 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 naja. Hat nicht geklappt, ja. Schade.
Nee.
Vielleicht kommt noch was, finde ich irgendwie eigentlich mal cool, wenn sowas klappt. Und Olli Schulz ist ja auch, ich glaube, wirklich ein sehr ambitionierter Freizeitspieler, wenn ich das auch so richtig verstanden habe.
Ja, also ich meine, der hat einen Ball schon getroffen. Das hat man auf der Virtual Reality Brille schon gespürt, dass er so ein bisschen spielen kann. Dass es nicht das erste Mal war. Aber wie gesagt, Schwamm drüber. Mhm. Ist halt so.
Ja. Ja, jetzt müssen wir es doch ansprechen, glaube ich, Lennart. Jetzt ist es soweit.
Was denn genau? Ich bin auch,
unser Sendungskript ist unklar wie irgendwie. Ja, unklar wie irgendwie, aber ich glaube, wir müssen jetzt nochmal auf dieses letzte Fußballwochenende.
Oh.
Da müssen wir
wundert mich, dass du aus dem Delirium schon wieder raus bist.
Nee, ich war in keinem Delirium. Ich war im schönen Hessen. Ich habe die Stadt fluchtartig verlassen. Ich war, das war Wahnsinn, was hier in der Woche vor dem Spiel los war. Es ging gefühlt die ganze Woche nur darum, fährt der Meisterchor so durch die Straße, in der du lebst? Hängst du eine gelbe oder eine schwarze Fahne aus dem Fenster? Und bist du um 12 oder bist du erst um 6 am Borsigplatz zur Meisterfeier? Darum ging es eigentlich so gefühlt die ganze Woche in der ganzen Stadt. Es war eigentlich, also an das Szenario, dass das Spiel auch verloren werden kann, hat, glaube ich, in Dortmund nicht ein einziger Mensch gedacht.
Ja, das hat mich auch so ein bisschen gewundert, dass, ich meine, klar, muss natürlich auch so eine gewisse Euphorie da sein, aber das ist so positiv und dass da gar kein Zweifel bestand, das war schon, fand ich, extrem, ja.
Ja, ja. Und in dieser Euphorie, oder ich persönlich bin auch davon ausgegangen, dass die Meister werden und dass dann hier die Stadt auseinandergenommen wird. Deswegen haben wir uns zu meinen Schwiegereltern aufgemacht, nach Marburg in Hessen.
Ah, sehr schön.
Auch schön,
ja, meine Schwiegereltern wohnen ja auch in der Nähe von Marburg.
Wohnen wir nur
Gemeinsamkeit.
Ja, aber wir waren dann im schönen, kann ich dir auch wärmstens empfehlen, Waldtierpark Frankenberg. Da kann man auch ein paar Höhenmeter machen. Auch noch kannst du auch noch eine Ziege füttern, wenn du möchtest. Also das ist ist eine Empfehlung nebenbei. Ja, zum Thema Fußball. Das ist so ein bisschen undurchsichtig bei dir. ich meine, ich habe ja ein bisschen geforscht in deinen sozialen Kanälen. Borusse oder Adler?
Soll ich das mal aufschlüsseln?
Schlüssel das mal auf, ja.
Also ich habe ja früher auch ein bisschen Fußball gespielt in der EF-Jugend, D-Jugend. Und welche damals Position? Beim Stürmer.
Oh ja, okay.
90 Tore pro Saison gemacht. Aber nicht gesichtet worden, du glaubst es.
Das ist Wahnsinn. Ja gut,
ging mir ähnlich.
Dafür hatte ich dann der Helmut gesehen.
Der Helmut hat mich sofort, gepackt, ja, nach Frankfurt gezerrt. Ja. Nee, und da sind wir zu einem Spiel von der Eintracht Frankfurt damals gefahren. Und die haben gegen Borussia Dortmund gespielt und der BVB hatte das Spiel 1-0 gewonnen, ich glaube durch Zorc. Der hat es 1-0 gemacht und ja, seitdem war ich Dortmund-Fan und klar habe ich aus regionaler Sicht natürlich auch Sympathien für die Eintracht, aber ich bin schon BVB-Fan von klein auf.
Muss man natürlich jetzt hinterher fragen, du klingst wieder einigermaßen munter. Ich habe jetzt auch einige wirklich aggressive BVB-Fans im engeren Freundeskreis und weiß, dass ich habe die, glaube ich, heute alle so zum ersten Mal kontaktiert, zum Ruhe reinbringen wollte, als jetzt überhaupt nicht, also gar nicht Dortmund-Sympathisant. Also das muss ja, also das ist ja dramatisch, oder? Also jetzt an euch beide. Erstmal nochmal herzliches Beileid und wie habt ihr das verarbeitet bis jetzt?
Ja, ich bin auf jeden Fall so ein ganz entspannter Fan. Ich drücke zwar immer die Daumen, aber ich bin dann auch nicht so euphorisch oder schon mal gar nicht aggressiv, wenn es nicht läuft. Und ich meine, ich bin ja auch Sportler und ich weiß ja, wie man sich da fühlt, da, ja, wenn im Tischtennis einer von hinten kommt und wenn man dann so ein bisschen blockiert und wenn man so spürt, oh, es geht irgendwie nichts mehr und der andere kommt ran und ja, geht ganz schnell. Ich meine, für mich war es keine Riesenüberraschung.
Mhm. Keine Riesenüberraschung, ja. Puh, ja, also ja, muss ich dir auch recht geben. Keine Riesenüberraschung, aber schon eine Überraschung.
Ja. Ja, ich habe es nur im Live-Ticker gesehen und habe nur, als die Elfer wegging, ne, bei 0-1 kannst du mal hinliegen, das ist gegen Mainz passiert schnell, aber als der Elfer da nicht kam, dachte ich,
da habe ich auch gedacht, oh, jetzt wird's.
Das wird jetzt wird's. Und dann brutal. Auch in so einem Spielverlauf, ne? Dann fängst du direkt noch das 0-2. Ja. Ja, aber du hast gerade diese ganz engen Situationen angesprochen und ich glaube, alle Tischtennisspieler fragen sich, wie du es machst, dass du genau in diesen Situationen, wo alle hibbelig werden, wo alle ja alles vergessen, was sie im Training sonst gemacht haben, hast du irgendwie ja Nerven aus Teflon. Da brennt überhaupt nichts an bei dir. Wie
würde
schaffst
ich jetzt auch nicht sagen.
Vielleicht innerlich, aber äußerlich lässt du dir da sehr, sehr wenig äußerlich lässt du dir da sehr, sehr wenig anmerken und du spielst auch in engen Situationen eher besser als schlechter.
Ja, also es ist auf jeden Fall besser geworden im Laufe der Zeit, weil man natürlich auch dazulernt. Ich meine, früher war ich auch so ein bisschen schnell unzufrieden und habe gejammert und wenn ich jetzt irgendwie alte Videos von mir sehe, ich kann mir das gar nicht angucken, wie ich mich da teilweise verhalten habe.
Das kenne ich. Ich auch.
Ja. Schrecklich. Und ich meine, ich habe auch viel ausprobiert mit Sportpsychologen und hab für mich am einfachsten empfunden, ich habe irgendwann mal so ein bisschen Yoga gemacht und da habe ich halt auch gelernt, irgendwie so auf den Atem zu achten und das ist eigentlich für mich so der einfachste Weg, immer wieder zurückzukommen zu so einem Ausgangswert, sage ich jetzt mal, zu den Basics, ja. Mhm. Bei null immer wieder starten und wenn ich halt irgendwie spüre, es wird eng, ich habe irgendwie blöde Gedanken oder werde ein bisschen nervös, dann konzentriere ich mich einfach ein bisschen auf den Atem. Ich atme ein, ich atme aus und versuche dann trotzdem irgendwie, ja, Spaß zu haben, kreativ zu sein, mich auch irgendwie was zu getrauen. Und trotzdem kommt es immer vor, dass man auch mal die falsche Entscheidung trifft, aber es kommt selten nur noch vor, dass man irgendwie verkrampft ist oder so ein nervöses Gefühl hat. Also das passiert mir relativ selten nur noch. Mhm. Aber dass man immer die richtige Entscheidung trifft, das ist auch so ein bisschen Tagesform.
Kommt auch ein bisschen darauf an, wahrscheinlich, wer gegenübersteht, ne?
Ganz genau. Ich meine, gibt natürlich auch Gegner, die einen brutal, ja, ausgucken oder in einen eindringen und genau wissen, so, der nächste Ball, da wird das und das passieren. Und da gibt es natürlich schon auch Spezialisten. Und ja, aber ich glaube, dass ich das, glaube ich, auch ganz gut kann.
Die Frage, die sich bei mir so ein bisschen anschließt, wo Erich und ich jetzt mittlerweile auch uns immer wieder wundern, dass wir gar keine gelben Karten mehr kriegen, aber beide wahrscheinlich auch zumindest in unserer heißen Phase, also Erich ist ja noch drin, so, sagen wir mal, zumindest einigermaßen giftig am Tisch werden konnten, würde ich jetzt behaupten, oder zumindest wurde mir das hin und wieder gespiegelt.
Das Potenzial war da.
Genau, und was mir mal bei dir, also was ich spannend finde, ist, ich habe eigentlich gefühlt so jeden Profi mal gesehen, also dass man, wenn man die auch so länger sieht oder auch mal gegen sie sogar irgendwie in irgendeiner Karrierezeit von denen, wo sie noch nicht richtig gut waren, auch mal gespielt, trainiert hat, hat man eigentlich alle mal so erlebt, wie sie auch mal in diesem 1:1, in dieser 1:1-Situation, dieser Nähe zum Gegner auch mal sauer waren, also sich irgendwie ungerecht behandelt gefühlt haben oder wirklich abgefuckt waren, weil irgendjemand bei 8:8 dann doch sehr bewusst einen falschen Aufschlag reinschleudert oder sich irgendwie einen Punkt ziehen will über einen Ball, der definitiv nicht dran war etc. Gibt ja schon solche Situationen auch in unserem Sport und das hat mich immer fasziniert, wie, also ich weiß nicht genau, vielleicht sieht es innerlich bei dir auch anders aus, aber du bist also so ruhig geblieben. Und jetzt ist es mittlerweile wahrscheinlich mit dem Status, den du hast, guckst du mal ganz kurz einmal ein bisschen böse rüber und dann ist da Ruhe im Karton. Aber hast du da auch so eine Strategie entwickelt, dich da nicht außer Ruhe bringen zu lassen? Weil das hätte ich vielleicht vor 20 Jahren mal besser fragen sollen, aber trotzdem interessiert es mich natürlich noch, weil ich das auffällig fand bei dir, dass du dich da sehr, sehr selten sauer, also einfach sauer warst oder Diskussionen angefangen hast oder so. Wie schaffst du das?
Ja, ich meine, ich bin ja eher auch ein ruhigerer Vertreter und insgesamt etwas entspannter unterwegs und bin eigentlich auch eher immer auf Harmonie aus. Und klar gibt es auch Spieler natürlich, die das auch ausreizen und auch wirklich forcieren oder versuchen, einen auch so ein bisschen aus dem Tritt zu bringen und provozieren. Aber wie gesagt, ich versuche eigentlich immer sehr auf mich zu achten und mit mir d'accord zu sein. Und was der andere macht, ja, ich habe eh keinen Einfluss drauf. Ich meine, selbst wenn ich mich beschwere oder beim Schiedsrichter beschwere, da passiert meistens nicht so viel. Und
das ist so, ja. Die Erfahrung haben wir auch gemacht.
Und für mich wäre das so ein Stress dann auch, da Theater zu machen, das wird mich viel mehr rausbringen. Ich meine, andere kommen damit vielleicht besser klar, so eine Diskussion zu entfachen, aber für mich ist das sehr anstrengend und ich würde mich komplett rausbringen, glaube ich. Und deshalb versuche ich immer ruhig zu bleiben.
Mhm. Ja, faszinierend, finde ich.
Habe ich auch nicht nur dafür vollste Bewunderung. aber, Timo, hast du jetzt, da müssen wir jetzt, glaube ich, nochmal aktuell zur WM. Hast du das Mix Franziska Chansonnat gegen Le Besson gesehen?
Nee, da war ich
im Kraftraum wahrscheinlich.
Nee, da war ich mal mit der Familie mit dem Wohnmobil unterwegs. Und da waren wir auf dem Campingplatz. Da hatten wir wirklich null Empfang. Also wir hatten keinen Fernsehempfang, wir hatten kein Internetempfang, wir waren komplett weg vom Schuss. Aber es war auch mal schön und es war halt blöd, dass WM war und ich konnte nichts sehen und ich konnte noch nicht mal mir irgendwelche Infos holen, wie die Ergebnisse waren. Aber für die Familie war es ganz schön.
Das glaube ich. Dann will ich dich rückblickend aufklären. 2187 für Deutschland.
Okay.
Und die Changsiona wirft die Aufschläge ja extrem hoch.
Ja.
Und auch ein bisschen zur Seite. Mhm. Und der Lebesson hat die Aufschläge nicht, also das ganze Spiel über nicht gut angenommen. Er hat sie zurückgespielt, aber er hat, war jetzt, konnte keine gefährlichen Rückschläge spielen. Mhm. Und hat dann bei 2187 zugegeben, den hat sie extrem weit zur Seite geworfen. Aber der Schiedsrichter hat nichts gesagt. Lebesson sagt, ja, stopp, das war ein falscher Aufschlag.
Hat den Ball aufgefangen, oder?
Ich meine, ich müsste sie mir nochmal angucken. Auf jeden Fall hat er das Spiel unterbrochen.
Okay.
Also hat den Ballwechsel unterbrochen und meinte so zum Schiedsrichter, okay, das war falsch. Mhm. Der Schiedsrichter kriegt einen roten Kopf und sagt, okay, Netzwiederholung. Und da dachte ich mir, also ich habe noch direkt im gleichen Moment, habe ich noch dem Lennart geschrieben, wenn das in der zweiten Liga passiert, dann ist sofort Rodelbildung.
Das kann ich mir vorstellen. Ja, also
und
das ist ein leidiges Thema auf jeden Fall. Ich meine, die Schiedsrichter haben es von der Seite nicht einfach, aber ja,
aber er hat der Schiedsrichterin die Entscheidung abgenommen. Der Franz hat noch so ein bisschen gefragt, okay, was denn jetzt los sei? Also, wer jetzt hier die Entscheidung trifft, habe ich so an seinen Gestiken gesehen, dass er auch so gefragt hat, was ist denn jetzt? Ja, hat dann weitergespielt, der Ball wurde wiederholt, 8-8, 8-11. Dann hat der Franz einmal so dem Schiedsrichter zu der Entscheidung gratuliert, den Daumen hoch gezeigt. hat in der Satzpause, glaube ich, noch einmal gegen die Bande getreten. Dafür gab es dann Gelb. Das hat er gesehen.
Ja, ja.
Und dann haben sie es verloren.
Ja, bitter.
Ja, da haben wir echt viel Luft nach oben mit unseren Schiedsrichtern. Ich meine, entweder wir brauchen irgendwie Profi-Schiedsrichter, die vielleicht auch mal wirklich ehemalige Spieler waren. Mhm. Oder wir brauchen halt eine Technik, die halt das meiste wie so ein Hawkeye für den Aufschlag, für Kantenbälle, für alles Mögliche.
Ja, da ist was in Planung, oder? Ist das zumindest, ist es mal irgendwo, habe ich es gelesen, dass zumindest so ein Pilot gestartet werden soll bei den jetzt wirklich ja auch aufwendig produzierten und gestalteten ganz großen Turnieren, also diesen Grand Smashes und vielleicht auch der Champions-Serie, dass das kommen könnte mal.
Wäre ja spannend. Ein Freund von mir, mit dem mache ich das so ein bisschen zusammen. Wir haben so ein System, was das Ganze eigentlich kann. Es muss noch ein bisschen weiterentwickelt werden. Und wir haben es der ITTF auch oder der WTT schon vorgestellt. Die sind da natürlich auch ganz, ganz heiß drauf.
Ah, cool.
Weil wir hatten ja schon mal so eine Art Table Tennis Review. Mhm. Und das war echt ganz cool, weil ja, das System hatte wirklich die Höhe des Aufschlags, den Winkel, alles erkannt. Und da hatten einige Spieler echt ganz schön Probleme gehabt, überhaupt einen korrekten Aufschlag zu machen. Oder wir halt das kann eigentlich.
Ich, das auch, kann ich mir vorstellen.
Wie er einfach auch sein soll. Mhm. Also der Malon, der hat gar nicht gewusst, wie ein korrekter Aufschlag geht, so ungefähr. Mhm. Ja, also der wusste nicht mehr, was los ist. Ja.
Krass. Ja, das wäre natürlich Wahnsinn, wenn das irgendwie, wie du sagst, direkt dann da ist, dass diese Parameter, dass die Entscheidung der Schiedsrichter abnimmt quasi, ne? Also wo das technisch gelöst wird, das wäre natürlich
genau, echt, das wäre das Einfachste, ich meine.
Ja. Ach, ich sehe schon,
alle Probleme
schon,
gelöst.
Der Timo, der wird das nochmal revolutionieren, die Nummer.
Hintenrum revolutioniert ja, er
nicht nur hintenrum, hat. Aber hintenrum auch noch.
Ja. Für mich wahrscheinlich zu spät, aber zumindest um mehr Fairplay reinzubekommen, wäre es schon nicht schlecht, ja.
Ja, ja. Und Timo, wo wir jetzt schon so ein bisschen Richtung WM nochmal geschielt haben, du hast ja schon gesagt, dass du, und bist ja auch bekannt dafür, dass du echt auch deinen Nationalmannschaftskollegen da, egal ob du dabei bist oder nicht, die Daumen drückst und ja auch mit, glaube ich, vielen engen Kontakt pflegst. So ein kleines WM-Fazit, Erich und ich haben im Vorgespräch nur nochmal gesagt, faszinierend für mich jetzt gerade nach diesen vielen, vielen Turnieren, wo gerade auch einige chinesische Spieler und Spielerinnen auch der zweiten Reihe hin und wieder sogar im Viertelfinale, Achtelfinale die Segel gestrichen haben. Brachiale Dominanz dann wieder bei einem von den Highlights, oder? Ich sitze ja, da immer wieder vor und denke, wie machen die das, dass die dann alle, auch die vermeintlichen, sagen wir mal, die zweite Reihe der Chinesen, wenn man das überhaupt so nennen darf, ne? Die sind ja auch,
ja dieses
auch die Wackelkandidaten sehr, sehr haben
extrem.
Dann.
Ja, dieses Mal war schon zu extrem, ja. Also, ja, bitter irgendwie. Ich meine, dass gar kein Chinese irgendwie gegen einen Ausländer verloren hat, zumindest im Männereinzel. War jetzt kein gutes Ergebnis für den Rest der Welt. Mhm. Und ja, ich glaube, unsere Spieler waren jetzt auch nicht wirklich zufrieden mit sich. Ich meine, das Doppel war zwar gut und überraschend, aber die meisten schauen ja erstmal auf ihr Einzel und gerade jetzt auch im Rennen auf die Olympiaplätze. Waren alle, glaube ich, so ein bisschen enttäuscht, dass da keiner über sich hinausgewachsen ist oder eher unter seinem Level gespielt hat.
Ja. Die neue Generation, die hat ja noch ein bisschen, sagen wir, Vorlauf. Auch nochmal deine Einschätzung finde ich total spannend. Ich habe mit Erich ganz, ganz viel auch über die Lebrun-Brüder gesprochen, aber auch der Moregard, wie schätzt du die so ein? Ich meine, die haben jetzt bei dieser WM ihre Setzung bestätigt, auch noch nicht für die ganz großen Überraschungen gesorgt, aber da kommt was nach, oder? Wie schätzt du diese Jungs so ein?
Ja, die spielen auf jeden Fall anders. Mhm. Die sind sehr, sehr ballsicher, muss ich sagen. Also wenn man die mal im Training sieht, wenn die vor allem die zusammen trainieren, das ist schon Wahnsinn, was die für Ballwechsel spielen. Und irgendwie gar kein System so richtig dahinter, aber brutal ballsicher und spielfreudig. Und es macht schon Spaß, denen zuzuschauen. Und ist halt, der letzte Schritt ist immer der schwerste. Ja, ich meine, da bin ich jetzt mal gespannt, wie sie sich da jetzt etablieren. Aber gut sind die auf jeden Fall. Ich meine, in der europäischen Spitze werden die sich schon etablieren, auf jeden Fall. Mhm. Aber es ist jetzt auch kein Selbstläufer, dass die beide Top Ten irgendwann beide sind. Also das ist noch ein weiter Weg. Mhm. Bin mal gespannt. Ich habe gegen beide leider auch noch nicht gespielt. Von daher ist es immer mal gut, selbst gegen so jemanden zu spielen, um das auch noch besser einzuschätzen, wie da wirklich die Qualität der Bälle ist. Und von daher, ja, sie haben auf jeden Fall was Besonderes und Moregard natürlich auch. Der hat jetzt vielleicht 2, 3 nicht ganz so gute Monate gehabt, wie er so vielleicht das Jahr zuvor hatte, aber der ist schon auf jeden Fall auch sehr, sehr stark. Aber wie gesagt.
Oh, da habe ich zweimal mit dir gelitten. Ja. Im Livestream. Da habe ich wirklich zweimal dachte, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Aber zweimal, der ist überhaupt nicht nervös geworden. Das ist auch so ein Spieler, der einfach, der ja, wirklich der anders spielt.
Eiskalt, ne? Ja, ich habe auch echt versucht, nochmal irgendwie nochmal einen Flip in die tiefe Vorhand, den man vielleicht jetzt auch echt nicht so oft spielt. Und da war er dann da. Und das akzeptiere ich dann auch. Und auch klar bitter, wenn man so ein Spiel verliert. Aber wenn er dann da ist bei so einem Ball, ist schon stark dann, ja. Muss man dann eben auch lassen, ja, dass er da auch einen guten Kopf hat und trotzdem irgendwie auf alles gefasst ist und wahrscheinlich auch selbst bei einem selbst ziemlich tief im Hirn drin ist, ja.
Ist das so einer, wo man das Gefühl hat, dass er sich so reinwühlt so ein bisschen, ne?
Ich glaube, der spekuliert auch schon ziemlich viel und der ist schon ziemlich smart im Spiel, ja.
Ja. Ja, so wirkt zumindest smart, aber doch auch so unorthodox, ne? Das ist
genau. Unangenehm. Der hat schon auch noch ganz schöne Schwächen auch, aber ja, auch brutale Stärken und einfach
auch ein super Instinkt.
Ja, der hat einfach einen Instinkt. Ja. Und einen Instinkt, den kann man irgendwie auch nicht lernen so richtig. Den muss man auch irgendwie haben und den hat er, ja.
Ja, das ist auf jeden Fall, bin ich mal gespannt, wo das bei denen hingeht. Und dich gegen die Lebrun-Brüder, ich glaube, sie selbst, so wie ich sie jetzt kennengelernt habe, sind auch total eigentlich gierig darauf, nochmal gegen alle, ja, als absoluten Topspieler immer nochmal zu spielen, dass sie ja, wahrscheinlich auch als Fans quasi die letzten Jahre verbracht haben und jetzt ja irgendwie auch so rasant nach oben gegangen sind. Bin ich auch nochmal gespannt, wie das Aufeinandertreffen klappen wird. Timo, wir wollen die Zeit gar nicht so krass überspannen, aber ich habe das Gefühl, dass es irgendwie, dass du noch nicht dabei bist, auf Rot zu drücken. Deswegen habe ich noch eine Frage, die ich unbedingt stellen muss, auch so ein bisschen sozusagen berufliche Art, weil ich bin in so einer Gruppe an der Uni und wir beschäftigen uns viel mit Wettkampfcoaching und ich weiß, dass die alle jetzt, also jetzt nicht live, aber wahrscheinlich morgen lauschen werden und alle gesagt haben, frag unbedingt. Und ich, auch wenn das ein bisschen Bruch da ist, mich würde total interessieren, wie du wie du Wettkampfcoaching, also diese Coaching-Momente im Timeout und in den Satzpausen wahrnimmst, weil ich gucke da sozusagen jetzt beruflich ein bisschen anders drauf und gucke mir das mal an und wenn sozusagen bei dir und Rossi das Mikro reingehalten wird, habe ich immer das Gefühl, das ist so ein unglaubliches Miteinander, also einfach so ein Austausch, der, wo es auch mal sein kann, dass du nur zuhörst oder dass ihr gar nicht sprecht, dass du auch mal was sagst, dass dann er vielleicht einen kleinen Tipp gibt und wir versuchen so ein bisschen zu untersuchen, was passiert eigentlich in diesen Phasen und wie könnte man das auch jungen Trainern und Trainern mitgeben, was sie vielleicht sagen, was sie eben auch nicht sagen sollten. Würde mich total interessieren, wie für dich diese Coaching-Situationen als so gestandener, ja seit Jahrzehnten auf der Tour agierender Spieler so ablaufen müssen, damit du dich wohlfühlst und wieder, ja, oder im besten Falle besser gelaunt und besser eingestellt zurückgehst an den Tisch.
Ja, also wenn als Spieler versuche ich einfach nur viel zuzuhören und klar mache ich mir auch meine eigenen Gedanken. Und bei Rossi ist natürlich gut, der erzählt mir halt nie Blödsinn, ja, da, weil wir eigentlich auch Tischtennis sehr ähnlich denken. Und da kann ich mir eigentlich fast immer alles rausziehen, ja, was er sagt und auch umsetzen in dem Sinne. Da andere Trainer, wo ich vielleicht nicht immer der gleichen Meinung bin, aber ich widerspreche da natürlich nicht in der Satzpause und lasse mich da auf irgendeine Diskussion ein, sondern ich höre trotzdem zu und pick mir halt die Sachen raus, wo ich denke, ja, das könnte passen. Ja. Mhm. So gehe ich als Spieler mit den Trainern um. Mhm. Wenn ich coache, ich meine, ich sage ja auch ab und zu mal was oder auf der World Tour, coachen wir uns ja manchmal auch noch gegenseitig. Ich coach gerne, also ich sehe mir die Spieler so an und gucke auch viel auf technische Fehler und versuche die dann zu verbessern. Mhm. Wo ich das Gefühl habe, so, oh, das hat er jetzt mal vergessen und deshalb funktioniert sein ganzes Spiel eigentlich nicht mehr so gut. Mhm. Also Taktik, klar, gibt man auch ab und zu mal einen Tipp. Aber wenn du Taktik als Spieler nicht fühlst, dann hast du eh ein Riesenproblem. Also die Taktik musst du immer selbst auch fühlen, ja, was du spielen musst. Und also als guter Spieler geht das automatisch, ja. Du weißt ob normalerweise immer auch selbst, was zu spielen ist. Aber du siehst, oder du spürst als Spieler oft nicht, was du technisch falsch machst. Und das versuche ich dann eigentlich oft zu verbessern, um diese Basics eigentlich wieder auf Vordermann zu bringen im Spiel.
Mhm. Ja, spannend. Und
das machen eigentlich relativ wenig Trainer. Dass sie dir sagen, so, du stehst eigentlich 2-3 Zentimeter zu hoch und da und bei dem Ball hat das gefehlt und ja. Mhm.
Ja, spannend. Finde ich, ist auf jeden Fall so, dass das viel, viel mehr taktisch und so emotional gecoacht wird und selten, viel seltener, auch jetzt bei unseren Aufzeichnungen, die wir bis jetzt haben, wenn man das so kategorisieren würde, hast du total recht. Also, dass diese technische Komponente
die meisten Coaches sagen eigentlich immer nur taktisch irgendwas. Aber die Taktik ist eigentlich oft glasklar und ich versuche dann wirklich nochmal, weil die Grundtaktik, das versteht jeder Topspieler, aber ich sage dann eher was zum Technischen oder halt mal, was er aus der Taktik rausspielen könnte, ja, um den Gegner mal zu überraschen, um ihn zu verwirren. So Dinge sage ich dann eigentlich eher mal.
Wenn du gerade auch aus der Position des Coaches oder des Trainers gerade sprichst, ich glaube, ganz Tischtennis Deutschland hofft, dass du noch viele, viele Jahre auf Top-Niveau spielst und dass du ja schnell wieder an den Tisch zurückkommst. Ist es aber für dich irgendwann eine Option, auch als Trainer zu arbeiten, nach der Karriere als Spieler? Oder wie bleibst du hoffentlich dem Tischtennissport erhalten?
Gute Frage, ja. Ich weiß es selbst noch nicht so genau. Ich meine, mir wird schon Spaß machen, irgendwie so einem jungen Talent so ein bisschen zu helfen. Und aber ob ich wieder Rossi jetzt irgendwie immer noch ja die sechs, sieben Stunden am Tag in der Halle stehen könnte, möchte, der macht das einfach zu gut, ja. Und ich weiß nicht, ob ich es so gut machen könnte und mit so viel Aufwand, ob ich den Leuten dann überhaupt gerecht werde oder ob ich mich dann wohlfühlen würde, wenn ich ein bisschen weniger mache, ob das überhaupt akzeptiert wird oder weil ja, der Rossi ist schon so, wie er halt auch als Spieler war, ist er halt auch als Trainer und kennt er auch wirklich nichts und ich habe halt auch immer noch so ein bisschen dann für später mal die Familie noch im Kopf und ich meine, früher war ich 300 Tage im Jahr unterwegs, war ich nicht zu Hause und ob ich das der Familie dann auch als Trainer noch zumuten möchte, ich weiß es nicht. Also ich meine, da will ich dann vielleicht der Familie auch wieder ein bisschen was mal zurückgeben und auch was zu Hause ein bisschen mitbekommen und deshalb ist dieser Bundestrainerjob, glaube ich, echt schwierig für mich.
Ja, okay, ja. Verstehe ich. Ich meine, Lennart, du warst ja auch, ich sag mal, vielleicht, also du warst nicht auf Bundestrainerebene aktiv, aber ja auch in verantwortlicher Position als Trainer. Und ich glaube, das ist wirklich ein Punkt, über den man da nachdenken muss, ne?
Ja. Ich meine, Vereinstrainer ist was ganz anderes oder irgendwie ein Landestrainer. Aber Bundestrainer ist echt brutal. Also, die sind so, also da ist man wirklich so viel international unterwegs. Der Rossi fährt dann irgendwie 2 Tage nach Saarbrücken, dann 3 Tage nach Düsseldorf, dann ist er noch in Höchst 1-2 Mal pro Woche und der ist wirklich nur unterwegs und ich glaube, seine Frau, die sieht den echt genauso wenig wie als Spieler, ja.
Aber was ja irgendwie, also, was man glaube ich dann, zumindest irgendwie überlegen kann, das war jetzt auch, deswegen, ich kenne die Gedanken total gut und was glaube ich auch, was du sagst, Vereinssache oder Vereinstrainer-Dasein ist eine andere Sache und wo es ja so aus meiner Perspektive auch vor allen Dingen echt hapert, dass es auch richtig, richtig gute Leute braucht, die so das Auge dafür haben, ob Kids, egal in welchem Alter, eigentlich naja, was alles mitbringen oder zumindest viel mitbringen, um diesen Weg zu gehen und ich glaube, dass du natürlich, wenn du über Trainerdasein sprichst oder nachdenkst, logischerweise da ansetzt zu sagen, ich habe das absolute Top-Niveau erreicht als Spieler, genau da kann ich auch Leuten weiterhelfen, das glaube ich sofort, unabhängig davon von deinen jetzt irgendwie eigenen Zweifeln, aber ich glaube, dass es auch fast momentan genauso wichtig ist, dass irgendwie absolute Koryphäen dieser Sportart, die Expertise mitbringen, und wenn sie es als Spieler schon sozusagen erlernt haben oder kennengelernt haben, umso besser in diesem Nachwuchsbereich auch was machen. Ne? Das ist, ist ähnlich von der sozusagen Schwierigkeit. Du bist auch sehr viel unterwegs, jetzt nicht nur international, aber bist eben auch unterwegs, aber hast vielleicht noch ein bisschen mehr Spielraum, das einzuteilen. Ne? Deswegen, ja, also finde ich, wäre ja auch mal was, wenn jemand wie Timo Boll irgendwie würde ja sowieso den Namen wie Timo Boll würde den Trainerberuf insgesamt natürlich sowieso aufwerten. Und könnte ja auch extrem diesen Jugendbereich nochmal aufwerten und wahrscheinlich da auch nochmal für Furore sorgen mit den Nachwuchsleuten. Also,
da hätte ich, glaube ich, auch eher Spaß dran, so wenn so ein Trainer wie ein Helmut Hampel zum Beispiel früher die die haben echt ein Auge auch dafür gehabt, so Talente rauszupicken. Mhm. Das weiß ich auch nicht, ob ich so ein Auge dafür hätte oder diese Grundarbeit zu leisten. Mhm. Aber wenn die dann schon mal so ein gewisses Grundniveau haben und die dann in die Spitze zu führen, so, das könnte ich mir schon vorstellen. Da hätte ich schon Spaß dran.
Mhm. Ja, Mensch, Erich, wenn Timo nochmal irgendwann Top-Nachwuchstrainer wird, dann werden wir beide sagen, das hat er am 29. Mai 2023 bei 3 Jahre Plattenplausch. haben wir das eingeleitet?
Ja, also Timo, ich werde auf jeden Fall auf dich zurückkommen. Meine Ida, die ist jetzt 3,5.
Ja.
Wenn die dann soweit ist, frage ich dich nochmal.
Ja, auf jeden Fall. Also an meiner Tochter bin ich zwar bislang kläglich gescheitert, aber die spielt mittlerweile auch Tischtennis. Aber da bin ich eher der entspannte Papa und versuche keinen Druck aufzubauen, als der knallharte Schleifer sozusagen, der ja, ich sein auch, müsste.
Nicht einfach bei den eigenen Kindern.
Ja, das stimmt.
Timo, ich habe eine letzte, also von mir Abschlussfrage, muss ich ganz ehrlich sagen. Erich, du weißt nicht, was du noch alles auf deinem Zettel hast, aber Erich erzählt mir nämlich, seit Sendung 2, würde ich behaupten, eigentlich so jede dritte bis vierte Sendung und auch offline noch häufiger. Und ich kenne den Aufschlag selber und der ist auch wirklich gut. Ich laufe da auch immer mal wieder rein, obwohl ich sehr, sehr häufig gegen Erich gespielt habe.
Ja,
doch. Und er bringt den auch seinen Schützling bei seiner Borussia dabei, den Jungspunden, da bin ich auch schon mal reingelaufen und der Erich hat mich von der Seite angegrinst.
Das ist übrigens ein Wahnsinnsgefühl, Timo, wenn du so einen Jugendspieler hast oder also einen jugendlichen Spieler, mit dem du trainierst und der Jugendspieler guckt sich von mir einen Aufschlag ab, macht den, ich habe ihm noch so ein paar, ich sag, da muss er noch ein bisschen mehr und da noch ein bisschen mehr und so noch ein bisschen. Und dann spielt er in der zweiten Liga gegen Lennart und fängt an mit genau diesem Aufschlag.
Du meinst diesen Rückhandkicker oder was?
Den Rückhandkicker, genau den meine ich. Und der Lennart läuft in die Parade rein und schön mit der Kante raus über die Bande hinten.
Und relativ viele Spieler in der Halle lachen.
Mhm. Und ich am lautesten. Und
ich am lautesten. Ich aber am zweitlautesten.
Das stimmt.
Und deswegen die Frage, Timo, an dich jetzt mal, wo du scheinbar ja wirklich über alles im Bilde bist, auch was jetzt die zweite Reihe sozusagen der deutschen Spieler angeht.
Ja, eher die vierte, mittlerweile.
Mittlerweile, ja gut, aber es war ja mal die zweite. Hast du mal den Aufschlag von Erich versemmelt? Weil er erzählt da bis heute noch von, das ist eines seiner geschönsten Momente.
Ich kann mich so genau dran erinnern, als wäre es.
Wo haben wir gespielt? Deutsche Meisterschaften oder irgendwo, ne?
Nee, in Düsseldorf.
Ach, genau, im Pokal, ne? Oder wo?
Ja.
Wo war das denn?
Ja, im Pokal. Nee, es war einmal.
Wo haben wir denn gespielt?
Du hast in Herne gespielt, aber also ich habe gegen dich einzeln in Düsseldorf gespielt. Das weiß ich genauer, ja.
Ja, ist ja auch wurscht. Jedenfalls, ich kann mich noch dran erinnern, weil die anderen haben mich schon gewarnt. Der Erik, der hat einen mega Kickaufschlag mit der Rückhand. Einen mega Kickaufschlag. Und ich habe die ganze Zeit auf diesen Kickaufschlag gewartet. Und dann merke ich, wie er kommt. Und ich habe ihn trotzdem abgekantet.
Und ich musste auch
in mich reinlachen.
Ja. Und ich weiß noch damals, wir hatten, also es sollte eigentlich ein brandgefährlicher Chinese sein, den wir verpflichtet haben. Der war aber doch gar nicht so gefährlich. Und es kam, wir haben die Aufstellung gemurmelt und ich habe gesagt, boah, ich will eigentlich möchte ich gegen dich spielen, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch nicht. Und dann hin und her und dann kam die Aufstellung und dann kam der Trainer rein zu uns in die Kabine und meinte, ja, du gegen Timo. Und da war der Patrick Korbel noch in der Mannschaft bei uns.
Ah, ja, okay.
Und ich habe gesagt, wie kriege ich denn einen Punkt? Ich darf nicht null untergehen. Ich darf nicht. Und sagt er, Kurva Wolle, Marzu Kicker mit Rickhand, ne? Frisst der Wolle. ich sag, ich trau mich nicht. Ich sag, dann mache ich noch einen Fehlaufschlag. Und da war ich so hippelig. Und irgendwann habe ich dann gedacht, okay, jetzt musst du doch einmal ansetzen. Und ich meine, ich habe noch einen Zehner gewettet. Ich habe gesagt, komm, den Zehner, den schnappe ich mir noch. Und dann war ich so erleichtert, dass du den wirklich schön weggetan hast.
Ja, also dann stimmt das sogar, Timo. Dann muss ich ab jetzt.
Das stimmt sogar, ja. Ja,
okay, dann ist das geklärt, weil ich meine Kick-Anekdote gegen dich ist relativ schnell erklärt. Wir haben mal doppelt gegeneinander gespielt. Das ist auch gut, dass du dich ja nicht mehr daran erinnern konntest. Ich habe mit Rufen gespielt, Rufen Philos, und wir waren im Viertelfinale gegen dich und Krille. Und ihr wart auch, glaube ich, gerade Vize-Weltmeister geworden und habt bis dato auch, glaube ich, jetzt sehr wenig Punkte verloren gegen irgendwelche Doppel. Das war jetzt nicht so schlimm. Und dann hat aber, glaube ich, auch irgendwann von der Tribüne runtergeschrien, Schlangenaufschlag, also den mit Kick. Mhm. Und du hast den einfach Dropkick genommen. Also du hast den so früh.
Gar nicht zum Kicken kommen lassen.
So früh Rufen parallel eingeschenkt und Rufen stand komplett im Abseits. Und wir haben diese Saison auch zwei Liga-Doppel zusammen gespielt. Und der kannte den Aufschlag und hatte jetzt auch schon so diverse andere Rückschlagoptionen kennengelernt gegen den Aufschlag. Aber das auch nicht. Da musste ich danach auch lachen. Aber gesagt, okay, akzeptiert. Zu früh genommen, bevor der Kick überhaupt zum Kick werden konnte, reingezuppelt. Sehr schön.
Da habe ich dann auch. Ja, also ich hatte ja früher auch so einen Kick-Aufschlag. Aber der wurde mir dann genommen, als dann die neue Aufschlagregel eingeführt wurde, wo man nicht mehr unterm Arm durchservieren darf. Mhm. Ja, schade. Ja. Irgendwie ohne Arm hat er jetzt nicht so gefruchtet bei mir.
Ja, ein cooles Element an diesem Sport, dass man diese so ein paar so Tricksachen irgendwie einbauen kann in so einen regulären Wettkampf oder in so ein reguläres Spiel, dass man dann Erich, ja, ich, nein, davon auch profitiert gegen Weltstars.
Ja, ja, kurzfristig, ne? Kurzfristig.
Ja.
Nee, weil ich glaube, ich habe.
Der Rückhandkicker, der war echt gut, muss ich sagen. Also, dass du den nicht öfters gemacht hast.
Ja, ich glaube, ich wollte mir die weiße Weste bewahren.
Ah, okay.
Jetzt wirst du ja noch geadelt, Erich. Bist auch eigentlich musst du damit sofort anmelden, dass du doch mal zwei Liga oben spielst. Timo hat gesagt, mein Aufschlag ist richtig gut.
Der Rückhand. Ja, aber es gibt auch so Phasen, so manchmal läuft er besser, manchmal läuft er schlecht.
Erich, ich könnte noch weiter quatschen. Ich bin hier komplett im Rausch gerade. Ich würde auch noch ein drittes Bergmann mir aufmachen.
Hast du jetzt echt ein Bier dabei getrunken? Ist ja unglaublich.
Ja, das machen wir immer. Das gehört dazu. Seit 4173 Minuten.
Gehört ein bisschen dazu. Heute war auch ein bisschen Nervositätsbier. Das hat sich jetzt aber auch gelegt. Weil Timo, es war ein sehr, sehr angenehmes Gespräch mit dir. Ich finde es fantastisch, dass du dich auch jetzt doch ein bisschen länger mit uns beschäftigt hast. Und um das jetzt nicht komplett zu überspannen und doch noch so einen bösen Brief von deinem Management zu bekommen.
Ach, davon wissen die gar nichts.
Nee, ich bin vollends zufrieden und ich hoffe, dich bald wieder am Tisch zu sehen, Timo.
Ja. Auf jeden Fall, würde mich auch freuen und gerne auch nochmal gegeneinander, damit ich nicht nochmal den Rückhandaufschlag abkant, sondern Dropkick parallel versenke.
Ja. So, genau. Und ich möchte es auch nochmal probieren.
Auf jeden Fall. Machen wir nochmal.
Vielen, vielen Dank, Timo. Du hast unsere Geburtstagssendung, glaube ich, maximal bereichert. Ich freue mich total und kann mich nur den Wünschen von Erich anschließen. Würde dich super schnell gerne am Tisch zurücksehen. Drück die Daumen, vielleicht klappt es ja sogar fürs Playoff-Finale. Und drücke auch ganz, ganz fest die Daumen, dass es mit Paris nochmal klappt. Hab das jetzt rausgehört, dass du da auf jeden Fall nochmal richtig gierig bist. Das finde ich richtig cool. Wünsche dir dafür alles Gute und dass du auf jeden Fall da nochmal richtig angreifst.
Dankeschön, hat Spaß gemacht.
Timo, bis bald, alles Gute, wir verfolgen dich.
Alles klar, also vielen Dank.
Ja. Ciao, ciao.
Ciao, danke. Ciao.
Was ein Gast, Erich.
Wahnsinn, ne? Gesprächsfreudig. Hätte ich gar nicht gedacht, dass das wirklich so einfach läuft. Vor allem habe ich mir zum allerersten Mal, also wie viele Sendungen haben wir im Kasten?
Ja, also ich habe das jetzt hier alles gespeichert, die Geburtstagssendung unter Sendung 64, aber wir hatten, glaube ich, schon noch ein paar Specials, die wir nicht gezählt haben. Also zumindest
sehr viele. Ja. Aber irgendwie war doch noch mal ein bisschen Anspannung so. Also wir haben uns um 9 Uhr getroffen. Oder wir haben uns für 9 Uhr verabredet und 10 vor 9 ging es mir doch nochmal ein bisschen anders.
Ja, ich hatte auch einen leichten Schweißausbruch, als die Katze Katie dann noch auf die Nude-Taste gesprungen ist und nochmal ein bisschen Spannung reingebracht hat. Aber
Herr
man muss dann eben auch liefern, ne? Da könnte man jetzt sagen, dass du jetzt zu Recht dem Timo positiv angestrichen hast, dass ja, das haben wir heute gut bespielt. Und ich muss sagen, ja, geil, geile Geburtstagssendung, auch Timing, dann ihn in die Sendung zu kriegen. Und ich hatte auch richtig das Gefühl, es war so eine richtige Podcast-Plauscher-Atmosphäre. Und da hatte ich so ein bisschen Respekt vor, ob wir das hinkriegen mit ihm. Oder, also was ist Respekt vor, hat man ja vor jedem oder mit jedem Gast. Und das hat irgendwie funktioniert und ist einfach ein Sympath, ne? Ist einfach ein echt.
Das ist so. Ja. Und ich hatte genauso viel vor dem, ich weiß noch, als wir dann gesagt haben, komm, dann ruf ihn jetzt an. Das war genauso viel Ehrfurcht hatte ich damals, als ich auch gegen ihn gespielt habe. Das war das gleiche Gefühl.
Ja, herrlich, ey. Das ist Geburtstagsparty mal anders irgendwie. Toll.
Ja.
Irgendwie zu dritt. Viel mehr Gäste brauchen wir nicht. Aber haben wir auch nicht. Aber wir haben natürlich gesagt, dass wir von der Plauscher-Community nochmal ja, ein paar Glückwünsche bekommen wollen oder ein paar Ideen für die Zukunft. Und da ist einiges reingekommen bei uns ins offene Ohr. Und ich glaube, du hast auch nochmal Instagram gescannt für uns, ne? Und
genau, da waren auch einige.
Das war einiges. Stellvertretend. Ja, nochmal irgendwie. Also wir wollen einfach Danke sagen nochmal und freuen uns einfach immer wieder über Einsendungen, über die Kommunikation mit der Community, mit der Lauscher-Community. Und ja, ich habe hier einige Ideen für neue Kategorien bekommen aus Bayern, aus dem Norden der Republik. Viele Geburtstagswünsche, viel macht weiter so auf die nächsten 3 Jahre etc. Also ein riesen Dankeschön haben wir jetzt. Ja, hat jetzt nicht so unglaublich reingepasst, das mit Timo zu teilen, wie wir es, glaube ich, auch mal kurz überlegt hatten. Aber wir sind eben, was das angeht, und so werden wir auch bleiben, in der Sendungsgestaltung dann doch irgendwie spontan, situativ am Start. Und bedeutet nicht, dass wir uns nicht unglaublich über alle Wünsche gefreut haben jetzt, ne?
Das ist so, ja.
Und was war Instagram? War da irgendwas, wo du sagst, das war nochmal nennenswert? Also vieles war nennenswert, aber was war vielleicht besonders? Vieles war
nennenswert, aber ja. Die, es ist dann doch interessant, dass uns wirklich die Belle Etage der Tischtennis-Welt irgendwie hört, ne? Also wir haben natürlich viele Hörer oder die meisten Hörer natürlich aus der breiten Masse, aber ich glaube, so ziemlich jeder Bundesliga-Manager hört zu bei uns. Eine ganz liebe, nette Nachricht kam aus Grenzau tatsächlich. Vom Manager, Geschäftsführer. Herzlichen Glückwunsch, Jungs. Es ist immer angenehm, euren Podcast zu hören. Kompetent und authentisch. Weiter so. Beste Grüße aus Grenzau. Danke, Markus. Markus Streuer, Manager und ja, Vereinsverantwortlicher beim TTC Zugbrücke Grenzau, bei dem wir ja auch schon zu Gast waren und ein Spiel kommentiert haben. Das werden wir. Das nehmen wir uns zu Herzen.
Ja, total, auf jeden Fall. Und ob es noch 3 Jahre geht, weiß ich nicht, Erich. Das können wir, glaube ich, beide nicht sagen. Wir werden das Konzept weiter so verfolgen, dass wir, ich hätte fast gesagt, von Woche zu Woche schauen. Aber solche Sendungen wie heute mit so tollen Gästen, ja, machen auf jeden Fall Bock auf mehr. Und Bierchen trinken und mit dir plauschen, Erich, will ich auch nochmal das Lob natürlich an dich richten. Das ist natürlich ganz fantastisch mit dir weiterhin, nach 3 Jahren.
Ja, aber das macht mit dir immer noch Spaß wie beim ersten Mal.
So, und
ne?
Genau, Erich. Und ich würde auch vorschlagen, bald muss mal wieder so ein bisschen so ein Präsenztreffen stattfinden.
Ja.
Und ansonsten sind wir weiterhin natürlich offen für neue Ideen, werden uns erstmal jetzt mit dieser Geburtstagssendung in die Sommerpause möchte ich gar nicht sagen, aber zumindest jetzt erstmal, was soll man sagen, ruhen lassen auch nicht, aber zumindest mal durchpusten, weil das war irgendwie jetzt schon einfach nochmal ein Highlight für uns auch, total großartig, ja. Und sind ganz gespannt, wie die Sendung ankommt, deswegen freuen wir uns auch total, natürlich kann ich nicht oft genug sagen, auf Feedback, davon leben wir, davon zehren wir und da haben wir auch Bock, uns weiterzuentwickeln und dementsprechend kann ich nur sagen, ich gehe sehr glücklich als 3-jähriger Podcaster ins Bett heute Abend, Erich.
Ich schlaf ruhig und selig.
Ich überlege gerade, ob ich noch so ein drittes Bergmann-Bier mir gönne. Ich weiß gar nicht. Export habe ich hier stehen. Spezial. Ja. Ich weiß nicht, ob der Björn Hart noch ein drittes hier abgeliefert hat.
Also das Spezial kann ich dir empfehlen.
Ja? Mhm. Ja, das ist ganz fantastisch. Herrlich. Deswegen, liebe Lauscherinnen und Lauscher, bleibt uns treu. Und wir werden uns wieder hören, auf jeden Fall. Wahrscheinlich in 2-3 Wochen kommen wir mit der nächsten Sendung ins vierte Jahr reingestartet und werden auch in der Sommerpause mal von uns hören lassen.
Und definitiv.
Mal gucken, wen wir gästemäßig, muss man natürlich jetzt erstmal gucken. Das sind relativ große Fußstapfen, aber gut. Wir schauen mal.
Riesengroße, aber auch die werden wir füllen.
So, ist so. Erich, in diesem Sinne, lass ihn noch ein bisschen feiern zu Hause von Kelly und allen anderen. Und hat mir Spaß gemacht, mal wieder. Liebe Grüße nach Dortmund.
Lennart. Kopf mir hoch. Auch, Lennart. Ja.
Bleib sauber,
das ne? gibt. Du auch, Lennart. Schlaf schön nackig, ne? Ist warm draußen.
Bis bald, mein Lieber. Ciao, ciao.
Prost.